Wenn wir über die Schwammstadt reden, reden wir eben nicht nur über Regenwassermanagement. Wenn wir Regenwasser in der Stadt verwenden, dann wollen wir damit einen Mehrwert stiften.
Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
dem grünen Podcast von Hochseelandschaftsarchitekten. Willkommen zu einer neuen Folge, in der wir Dr. Dala Nekel zu Gast haben. Es ist wieder eine Folge, die wir dem Regenwasser, eine uns sehr wichtige, wertvolle Ressource, widmen. Die Regenwasseragentur möchte Menschen für Regenwasser begeistern und die Umsetzung von dezentralen Lösungen unterstützen. Es geht heute also weniger um das Technische als um die Planung, denn bei komplexen Projekten, und das ist es ja häufig, wenn man innovative Regenwasserlösungen anbringen möchte, sind verschiedenste Akteure beteiligt, die durchaus auch mal andere Sprachen sprechen können. Was uns auch sehr gut gefällt, ist, dass die Regenwasseragentur mit verschiedensten Formaten und mit Bildern arbeitet. Dadurch schafft sie es, dass mehr Menschen die Wichtigkeit verstehen, das Wasser lieben lernen und dadurch auch besser wertschätzen.
Frau Dala Nickel ist promovierte Ingenieurin für technischen Umweltschutz und leitet die Berliner Regenwasseragentur, die ein gemeinsames Projekt der Berliner Wasserbetriebe und des Senats ist. Frau Nickel beschäftigt sich mit den Themen urbanes Wassermanagement und Anpassungsstrategien an den Klimawandel. Im Gespräch mit ihr sind Leo Ballissner und Luisa Balz. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge.
Die man gleich auf der Website sieht, ist ja für Regenwasser begeistern. Mhm. Also ich denke, wir als LandschaftsarchitektInnen sind schon begeistert von Regenwasser. Das hat schon ganz gut geklappt. Wir ärgern uns nicht mal mehr, wenn wir nass werden auf dem Fahrrad. Ja. Wir freuen uns einfach, dass es regnet. Mhm. aber wie funktioniert es, da Leute mit auf die Reise zu nehmen, die vielleicht nicht so vom Fach sind und jetzt nicht spontan das Regenwasser schon lieben?
Ja, also zum einen finde ich es ganz wichtig, dass man eine Sprache findet, die andere verstehen können. Also, dass man verständlich redet, ist eine der Dinge, die ich versuche, auch mein Team zu vermitteln, dass man nicht irgendwie mit Fachbegriffen um sich schmeißt und dass man so tief in der Materie ist, dass man nicht merkt, ob derjenige, der einem gegenüber sitzt, einem überhaupt versteht. Das ist also wirklich das A und O der Kommunikation, die aber viele Menschen auch tatsächlich ja nicht beherrschen. Und ich beherrsche es natürlich selber oft nicht. Also oft bin ich selber sehr fachlich unterwegs. Ja, und das andere ist, dass wir es vermeiden, über Regenwassermanagement zu sprechen, sondern wir reden über Regenwasser als Ressource und all das, was Regenwasser an Mehrwerte für die Stadt bringen kann. Und wir möchten nicht so sehr darüber reden, wie wir Regenwasser in den Griff bekommen, sondern wie wir daraus Mehrwerte generieren und wie wir daraus Gutes tun. Weil Regenwasser ist ja per Gesetz Abwasser. Und wir möchten eben Regenwasser positiv besetzen. Und das tun wir zunächst einmal mit der Sprache. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Denn mittlerweile gibt es auch in Berlin und sicherlich nicht nur aufgrund von unsere Tätigkeit, aber es gibt wirklich eine sehr positive Einstellung Regenwasser gegenüber und ja, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es trocken war in den letzten 5 Jahren und dann ist es schnell zu verstehen, dass wir eben das Regenwasser brauchen. Aber davor war Regenwasser oft bedrohlich. Na, es gab dann Starkregenereignisse, 2016 glaube ich war das und von daher ist es nicht so selbstverständlich, dass man Regenwasser positiv ja, sieht aber, oder begreift.
Das aber setzen wir im Fokus. Der Begriff Regenwasseragentur, der lässt es ja auch schon so ein bisschen vermuten, weil es hat ja was von einer Werbeagentur und die ja. Will ja auch irgendwie Dinge an den Mann oder an die Frau bringen und sozusagen ein gutes Image verpassen und das ist dann quasi der Plan, das mit dem Regenwasser zu machen. Ich glaube, für einige Zuhörer und Zuhörerinnen könnte es schon auch interessant sein, nochmal zu hören, was macht denn die Regenwasseragentur jetzt eigentlich?
Also die Regenwasseragentur ist zunächst einmal eine sehr kleine Einheit. Wir sind im Moment 7 Mitarbeiter, inklusive mich selber. Und dann haben wir noch jede Menge Studenten bei uns arbeiten und Praktikanten, die bei uns auch vorübergehend unterwegs sind. Und wir haben die Aufgabe, letzten Endes für das Thema kommunikativ zu werben, Wissen bereitzustellen und Planungsprozesse zu begleiten und dahingehend anzupassen, dass Regenwasser rechtzeitig bedacht wird, weil Regenwasser Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung bedeuten auch immer eine Flächeninanspruchnahme in der Stadt und das heißt, dass man sie planerisch rechtzeitig ja, denken muss. Und so sieht aber die Planung im Moment nicht aus, wenn man über das klassische Regenwassermanagement nachdenkt. Na, da wird erstmal die Oberfläche geplant und dann klopft man bei den Berliner Wasserbetrieben an die Tür und sagt, plant mir bitte eine Kanalisation oder ja, mach sie größer oder schließ mich an. Und heute müssen wir eben zusehen, dass wir Flächen an der ja, an der Oberfläche finden, wo wir Regenwasser bewirtschaften können und wo wir Regenwasser vor Ort zurückhalten können. Und wir sind also sehr viel in der Planung unterwegs tatsächlich.
Also auch als Support dann für Planer und Planerinnen, das haben wir ja selber auch schon erfahren. Ist aber auch so, dass sie sich an Laien und Laien wenden. Also wenn ich jetzt mein Einfamilienhäuschen baue und dann mich damit ja auch befassen muss, dass die Berliner Wasserbetriebe mir sagen, nö, du kannst dich nicht mehr an den Kanal anschließen.
Genau. Wir haben eine Sprechstunde Regen, nennt sich das. Da kann jeder sich an uns wenden und wir antworten auch sehr zeitnah und unterstützen auch wirklich alle, die mit ihrem Vorhaben zu uns kommen und Regenwasser auf ihrem Grundstück zurückhalten wollen. Oder auch selbst Mieter und Mieterinnen, die zu uns kommen und sagen, wir möchten gerne, wie können wir unsere Hausverwaltung überzeugen, Regenwasser hier vor Ort zu bewirtschaften, was können wir machen, gibt es Förderung? Auch diese Personen unterstützen wir und es wenden sich, ja, ich würde sagen, 300-400 Personen im Jahr an uns und bitten um eine Beratung und sozial steigend. Ne? Das ist jedes Jahr mehr und wir erreichen ganz viele Menschen über unsere Sprechstunde Regen. Und genau, das ist eine der Bausteine in unserer Tätigkeit. Und die zweite ist eben, dass wir wirklich Fachexpertise für die Planung anbieten und Planungsprozesse begleiten. Oft moderieren wir dann über eine längere Zeit Arbeitsgruppen, die zum Ziel haben, für ein neues Quartier eben ein Fachgutachten anzufertigen, sodass dass eben die Flächen sichergestellt sind. Und eine Moderation oder man kann auch sagen Mediation, denn diese Prozesse, und das kennt ihr selber, na, die sind schon sehr konfliktträchtig. Mhm. Und das ist eben der zweite Baustein. Und wir bieten aber auch Weiterbildung an in unserer Berliner Regenreihe, niedrigschwellig, umsetzungsrelevanten Themen, sehr Berlin-spezifisch und eben aber auch nur Berlin-spezifisch, denn wir haben Teilnehmer bis in die Schweiz oder auch andere deutschsprachige Länder, Österreich etc. und natürlich andere Bundesländer hören da alle mit rein und gucken, was in Berlin so los ist. Wir gehen aber auch auf die Bürger der Stadt zu, so auf Stadtfeste. Oder unterstützen Bezirksämter bei ihren Beteiligungsformate, sind mit Universitäten unterwegs, bieten Exkursionen für Studierende an, auch andere Personen. Auch manchmal machen wir Fachexkursionen auch wirklich für Planer oder für Büros, die gerne wissen wollen, wie die Schwammstadt aussieht. Und nicht zuletzt aber entwickeln wir auch Tools und Instrumente, die die Planung vereinfachen sollen. Wir haben zum Beispiel jetzt seit kurzem ein Regenrechner auf unserer Webseite, wo man auch für seine Planungsvorhaben Kostenannahmen rechnen kann mit Berlin-spezifischen Daten, die auch in den letzten 2-3 Jahren erhoben wurden und eben besser sind als all das, was man in der Literatur finden kann. Wir haben eine Orientierungshilfe, wassersensible Planung, auch als Online-Tool, eine Anbietersuche. Ich denke,
wahnsinnig ja, viel.
Ganz schön umfassend.
Genau, ihr steht ja auch selber drin, hoffentlich.
Ja. Ja, ja,
genau,
wir haben uns
und so weiter.
Genau, also wir haben ja auch schon gemeinsam Führungen angeboten, zusammen mit der Architektenkammer, ne, durch Schwammstadtquartiere, die Johannesgärten und ich glaube durch die Ortolfstraße sind wir auch mal zusammengelaufen. Also da beteiligen wir uns natürlich gerne und das ist ja dann auch so ein wechselseitiges Profitieren voneinander. Ich würde aber gerne nochmal zu dem Punkt zurück der Moderation, ne, mit der Vermittlung, weil das ist ja auch so ein bisschen tricky und das ist vielleicht nicht nur Berlin-spezifisch, aber uns betrifft es jetzt alle vor allen Dingen in Berlin, dass man dann ja auch in Abstimmung mit den Berliner Wasserbehörden, aber auch mit Wasserbetrieben oder auch mit der unteren Wasserbehörde nicht unbedingt sofort zu dem Ergebnis kommt, was man sich gewünscht hätte. Und da ist vielleicht die Regenwasseragentur auch die richtige Ansprechpartnerin mit einem kurzen Draht zu den Behörden. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass man davon auch profitieren kann, auf sie zuzugehen und zu sagen, hier komme ich jetzt nicht weiter, gibt vielleicht einen Sachbearbeiter, der nicht so richtig versteht, was ich möchte oder ich kann es vielleicht nicht richtig kommunizieren oder jemand hat Angst vor der Lösung, die wir uns überlegt haben. Können Sie da Unterstützung leisten dann?
Ja, das tun wir auch sehr gerne. In der Regel pflegen wir auch ein gutes Verhältnis zu den relevanten Akteuren in den Verwaltungen, ob das die Landesverwaltungen sind oder die Bezirksverwaltungen und dann auch in den verschiedenen Ämtern hinein, denn das ist ja meistens nicht nur ein Amt, die betroffen ist. Und je nachdem, wo es hakt, versuchen wir dann auch Gespräche zu führen und herauszufinden, woran es eigentlich liegt, dass bestimmte Lösungen nicht zugelassen werden oder nicht gewollt sind oder als nicht betriebsfähig erachtet werden, wie auch immer. Und es ist ja nicht so, dass wir dann immer Erfolg haben, aber oft können wir zumindest die Verständigung voranbringen, weil man Verständnis herstellen kann. Also warum klappt es eben nicht? Und wir bohren dann nochmal nach und fragen, was es bräuchte, damit es funktionieren kann. Und ich finde, wir sind aber oft mit so einer Vermittlungsrolle doch sehr erfolgreich. Und da wir auch sehr viel Wert drauf legen, eben eine konstruktive Kommunikation mit allen Beteiligten zu führen, sind wir auch meistens in der Lage, auch die Türen zu öffnen. Ja.
Super.
Da würde mich interessieren, Sie meinten, Sie sind zu siebt in Ihrem Team. Und es ist eine wahnsinnige Anzahl an Aufgaben, die auch sehr unterschiedlich sind. Natürlich muss man technisch versiert sein, um das Ganze dann irgendwie mitzuverstehen und irgendwie auch in der Fachwelt zu kommunizieren. Man muss gleichzeitig Fingerspitzengefühl haben und irgendwie vermitteln können. Wie wird das abgedeckt? Auch sagen dann vielmehr die Öffentlichkeitsarbeit ein. Also Sie haben ja so viele verschiedene Punkte genannt, wo ich mir kaum vorstellen kann, wie diese 300 Fachgespräche mit Bürgerinnen plus dann die Planerinnen und die Behörden überhaupt schaffbar sind.
Also es hängt natürlich, steht und fällt mit meinem Team, würde ich sagen. Und ich habe einfach ein super Team, wie ich finde. Und es ist auch nicht schwer, gute Leute zu finden, wenn man mit der Schwarmstadt wirbt. Also das ist ein Thema mit einer sehr starken Anziehungskraft für die jungen Fachleute, die aus der Universität kommen. Das stellen wir fest. Und wir sind erstmal sehr interdisziplinär aufgestellt bei der Regenwasseragentur. Wir haben eine Stadtplanerin, einen Landschaftsarchitekten, mehrere Ingenieure, Kommunikationsexperte, eben all das, was wir brauchen, um das Thema auch inhaltlich abzudecken. Und dann haben wir vielleicht das Glück, dass wir eben nicht für Planungsprojekte zuständig sind. Wir sind am Ende des Tages nicht für die Umsetzung zuständig, sondern wir können gucken, wo braucht es gerade unsere Unterstützung. Und wir können reingehen und dann wieder rausgehen. Und wir können dann woanders hingehen, wo der Bedarf groß ist. Und wir können sehr agil arbeiten. Wir müssen nur ständig hinterfragen, ob wir das Richtige machen, ob wir unsere Ressourcen gerade an der richtigen Stelle investieren. Und das tun wir auch. Also als Team sind wir eigentlich ständig dabei, darüber nachzudenken, ob wir unsere Arbeitskraft und unser Gehirnschmalz besser woanders einsetzen. Und ich denke, durch diese Art des Arbeitens schaffen wir doch eine Menge. Manchmal reicht es auch, etwas anzuteasern oder eben wenig Unterstützung zu bieten und die Akteure kommen schon wieder über ihr Konflikt hinweg und dann brauchen sie uns nicht mehr, dann gehen wir auch wieder und wir kleben auch nicht an den Projekten und wir sagen vor allen Dingen nicht, die Projekte sind unsere, denn sie sind nie unsere. Es sind immer die Lorbeeren anderer, es sind immer andere, die am Ende erfolgreich umgesetzt haben und wir können nur reingehen und punktuell Unterstützung bieten und das ist eben ein Vorteil und ein Nachteil zugleich, weil wir haben auch keine KPIs, wir können nirgendwo aufschreiben, wie viele Projekte waren erfolgreich, weil wir dabei waren.
Und aber zum Schluss sind die erfolgreich abgeschlossenen Projekte trotzdem hoffentlich dann in Ihrer Datenbank und auf der Website zu sehen und können bei Führungen mit Ihnen zusammen besichtigt werden und ein Stück weit können Sie ja dann doch das Lob wieder einsammeln, ein Stück weit. Jetzt haben Sie ja vorhin erzählt, dass das auch nicht nur Berliner und Berlinerinnen sind, die sich interessieren für die Fortbildung und für die Führung, sondern dass es deutschlandweit und sogar international ist. Gibt es denn auch noch andere Regenwasseragenturen in anderen Städten?
Ja, also unser großes Vorbild ist Amsterdam Rainproof. Die gibt es jetzt seit, ja, ich schätze mal, 10 Jahren. Und sie arbeiten auch auf eine ähnliche Art und Weise mit einem kleinen Team, sehr erfolgreich in Amsterdam, ähnlich, ja, wendig unterwegs, würde ich sagen, und auch eine klasse Einheit. Und wir tauschen uns viel aus und ja, gucken voneinander auch viel ab. Es gibt die Rieser Leitstelle in Hamburg, die noch nicht so alt ist. Allerdings arbeiten sie in dieser Konstellation ohne die Agenturname schon länger im Rahmen von Forschungsvorhaben und haben ähnlich viel auch auf die Beine gestellt. Und es gibt noch kleinere Einheiten, wie zum Beispiel Make Room for Water in Malmö, Schweden. Oder auch in der Emscher Region, das, was heute Klimawerk genannt wird, eine Initiative, das hatte früher einen anderen Namen und die sind wirklich schon länger unterwegs und die Vorreiter, würde ich sagen, für das Thema, ja, klimaangepasstes Regenwassermanagement in Deutschland und genau, auch zu ihnen pflegen wir einen intensiven Kontakt.
Also, ich könnte mir vorstellen, dass das ja vor allen Dingen total interessant ist, auch wie die dann mit Verwaltungen interagieren und wie da Entscheidungen getroffen werden, wie viele da dranhängen, wie viel da vielleicht ausgebremst wird oder auch weniger ausgebremst als in Berlin, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da vielleicht manchmal so ein bisschen neidisch auf die anderen gucken. So, ich könnte mir jetzt erstmal spontan vorstellen, dass in Amsterdam vielleicht nicht so ängstlich dann teilweise mit den Themen umgegangen wird in der Verwaltung.
Trifft es ziemlich, genau. Aber mit den Kollegen in Deutschland haben wir sogar einen regelmäßigen Treffen, die ich sehr schätze. Wir machen das noch nicht so lange, aber wir treffen uns alle 3 bis 4 Wochen eine halbe Stunde lang online und wir haben immer ein Thema, worüber wir reden und geben uns eben nicht lange Zeit, darüber zu sprechen, aber so im Sinne der kollegialen Beratung nehmen wir immer so ein Thema ganz intensiv durch. Und das hat oft mit sowas zu tun. Ja, wie kommt man mit der Verwaltung zurecht? Wie funktioniert die Außenkommunikation? Braucht man eine Eigenmarke? Sowas. Mhm. Na, und dann diskutieren wir ganz intensiv und sehen uns dann 3 Wochen später wieder.
Und das funktioniert eine halbe Stunde? Da muss man ja ein wahnsinniges, effizientes Meeting durchführen. Das ist ja die Kultur, bis man da zu einem Thema kommt und jeder da irgendwie mal seinen Teil gesagt hat, sind da ja 2 Stunden um.
Wir haben einfach nur alle festgestellt, dass wir oft in Meetings sitzen, die auf 2 Stunden terminiert sind. Und das Wichtigste ist immer in der ersten halben Stunde gesagt worden. Und dann sagen wir, okay, dann disziplinieren wir uns und wir reden 30 Minuten lang. Und wenn wir feststellen, dass es nicht gereicht hat, dann treffen wir uns zum gleichen Thema eben einen Monat später.
No, aber der Punkt mit dem nur halbe Stunde sprechen, also eine gewisse Geschwindigkeit, finden wir ja immer gut. Das kommt dann auch wieder zu meiner Frage, die ich gerne stelle. Warum geht denn das alles nicht schneller? Das fragen Sie sich wahrscheinlich auch, jetzt nicht bei Ihren Halbstunden-Meetings, sondern bei Abstimmungen mit der Verwaltung und Entscheidungsprozessen und Abstimmungsprozessen und Genehmigungen, die eingeholt werden müssen.
Ich denke, vor allen Dingen, weil sich die Beteiligten nicht sicher sind, wer welche Aufgabe hat. Ich glaube, das ist die große Fragestellung. Und da ist dann sehr viel Unsicherheit im Spiel, wie weit man sich wegbewegen kann von seiner ursprünglichen Aufgabe. Und da sitzt nicht immer der Vorstand am Tisch und sagt, so weit können Sie sich bewegen oder so weit. Oder eben der Amtsleiter oder Stadträtin oder wie auch immer. Und dann sitzen da die Fachleute und merken, es gibt neue Aufgaben. Und ja, es ist einfach, dann entsteht ein Vakuum. Und sie müssen ermutigt werden, eben diesen Schritt zu gehen. Und oft redet man darüber, was sinnvoll ist. Und dann verquickt man sich natürlich auch sofort in diese Diskussion, aber ich habe keine Ressourcen. Ich habe auch keine Ressourcen und niemand hat in Berlin Ressourcen. Und so oft ich diese Diskussion geführt habe, auch im Rahmen von konkreten Planungsprojekten, denke ich mir, wir hätten in der Zeit 2 Projekte geschafft. Ja. In diese Diskussion darüber, wer eben die Ressourcen hat, um diese neue Aufgabe zu übernehmen und wer es darf und ob man das überhaupt abrechnen kann und so weiter. Also es ist so Unsicherheit und es ist nicht wirklich Widerwillen, denn alle sind begeistert vom Thema. Aber es ist Unsicherheit und Unwissenheit und das muss man dann eben durchdeklinieren. Und wenn man dann mit den gleichen Akteuren wieder am Tisch sitzt, dann hat man das Problem auch meistens nicht mehr. Aber wir haben eben in Berlin 12 Bezirke und innerhalb der Bezirke 4, 5 Ämter, die beteiligt sind und jede Menge Menschen, die einzeln abgeholt werden müssen. Und bis die dann alle wirklich wissen, dauert's. Und ich finde auch, das Zweite ist, na, und da brauche ich das auch in diesem Rahmen nicht zu sagen. Die Projekte haben einen langen Planungsvorlauf und wir sind seit 5 Jahren dabei und ich denke, die Projekte werden jetzt nach und nach umgesetzt werden. Und dann wird man nicht mehr das Gefühl haben, dass es so langsam geht. Aber wir sind jetzt eben noch in der Anfangsphase. Und bis die ersten Projekte wirklich vom Band rollen, dauert's und dann wird es viele geben. Und ja, dann wird die Politik, die gerade verantwortlich ist, sich freuen, dass es in ihrer Amtszeit passiert. Ja. Aber das geht natürlich auf Anstrengungen der letzten 5 bis 10 Jahren zurück. Das versuchen wir zu beschleunigen und ich glaube, in manchen Fällen beschleunigen wir es auch, aber es dauert.
Ja, was Sie gerade berichtet haben aus der Verwaltungsebene, kommt mir auch direkt bekannt vor aus der Planungsebene. Also wenn ich mir da vorstelle, wir haben ein Projekt, das ist ein Wohnumfeld und dann ist bei Regenwasser einfach jeder beteiligt. Und wenn man ein schönes, innovatives Konzept machen möchte, dann muss auch irgendwie jedes Gewerk mitstricken. Also der Architekt ist mit Details beschäftigt, wir sind damit, die Statik muss gucken, ob das Wasser sozusagen darauf passt, die TGA ist mit dabei, der Bauherr muss mitziehen und schwuppdiwupp hat man ja wieder diesen Tisch, wo dann auch bei vielen Punkten nicht so 100%ig klar ist, naja, wessen Aufgabenbereich ist es oder muss nicht jeder einen Teil dazu beitragen?
Genau. Ja, und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es sehr sinnvoll ist, wenn eben all diese Beteiligten an einem Tisch sitzen. Das geht nicht, dass man einfach nur sozusagen die Planung herumreicht oder dass jeder auseinandergeht und so seinen Aufgabenbereich macht, sondern wenn wir die wassersensible Stadt oder die Schwammstadt umsetzen wollen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ja, wir nehmen Fläche in Anspruch. Und das gibt es eben in der Stadt nicht. Und dann sind wir gleich beim Thema, erfüllt diese Fläche, die wir jetzt für das Regenwassermanagement verwenden wollen, nur diesen einen Zweck? Oder erfüllt sie auch andere Zwecke? Kann man das auch noch mit anderen Zielen zusammendenken? Und dann ist man bei diesem berühmten Begriff der Multikodierung oder die Multifunktionalität oder wie auch immer man dieses Kind nennen möchte. Aber Sinn der Sache ist, dass man eben aus einer Fläche mehr ziehen möchte, dass man sie mehrfach verwenden will. Und dann muss man eben miteinander reden. Was geht zusammen, was geht nicht zusammen? Das geht eben nicht mit so getrennten Fachplanungen. Und deswegen haben wir die Idee gehabt auch, wir wollen nicht nur alle am Tisch sein, sondern wir wollen, wenn wir am Tisch zusammensitzen, auch alle Informationen zusammen haben, die man braucht, und haben dafür einen digitalen Tisch entwickelt, der mit den GIS-Daten des Landes, mit den Geoinformationsdaten der Berliner Wasserbetriebe und wo man dann auch noch die Planungsergebnisse mit auf dem Tisch projizieren kann. So eine Multitouch-Anwendung nennt man das, wo man wirklich auch gemeinsam spielerisch Vorhaben planen kann, Varianten anlegen kann oder eben wirklich Alternativen anlegen kann, bewerten kann, Ziele definieren kann gemeinsam. Und damit gehen wir jetzt gerade in die Testphase.
Und kann man dann die Regenwasseragentur in ihren Räumlichkeiten besuchen? Und da ist dieser Tisch?
Ja.
Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich ein Bauvorhaben starte, ein Planungsvorhaben, sagen, Leute, das ist ganz schön komplex. Wir müssten uns hier mit mehreren an den Tisch setzen. Kommt doch mal mit, bitte die Bauherrschaft auch unbedingt. Und dann können wir mal verschiedene Varianten durchspielen.
Ja, genau.
Super.
Das könnten wir machen zusammen. Also wie gesagt, wir kommen jetzt in die Testphase. Es ist erst ein Prototyp, aber es funktioniert. Und steht bei uns in einem eigenen Raum. Und wir wollen genau das machen. Dann gucken, wie wir das dann weiterentwickeln.
Das ist super, aber dafür werden ja auch tatsächlich konkrete Projekte, denke ich, gebraucht. Ne? Also das jetzt einfach, sich da was auszudenken, dann kommen die ganzen Schwierigkeiten, die kann man sich gar nicht ausdenken, die unterwegs auftauchen. Das heißt, man braucht schon ein reales Projekt,
genau,
an dem man das ausprobiert. Das ist doch
so ist
spannend. Ja.
Wir haben 4 Jahre lang die Berliner Wasserbetriebe und die Bezirke bei den Straßenbauprojekten begleitet. Und also wirklich alle Bezirke. Und wir haben geguckt, wie dieser Planungsprozess anders aussehen muss, damit man auch im öffentlichen Straßenraum und auch bei der Platzgestaltung Flächen findet, die man für die Regenwasserbewirtschaftung nutzen kann. Und wie man das zusammendenken kann mit der Stadtvegetation, mit Bewässerungsbedarfe oder auch mit gestalterischen Fragen, auch mit Verkehrsberuhigung und so weiter. Und das war so mühsam, weil wir uns vielleicht alle 6 Wochen, alle 8 Wochen getroffen haben und immer festgestellt haben, jetzt fehlen uns Grundlagen, jetzt fehlen uns diese Daten, jetzt können wir das gerade nicht auswerten. Und dann eben verabschiedet und gesagt haben, dann werten wir das eben alle gemeinsam, also alle am Schreibtisch aus und wir kommen wieder in 6 Wochen zusammen, kommen wir ein Schrittchen weiter. Und wir haben gesehen, das funktioniert so nicht. Also so funktioniert die integrierte Zusammenarbeit natürlich nicht. Und es gibt digitale Möglichkeiten, um auch die Zusammenarbeit zu erleichtern und zu beschleunigen. Und eine unserer Gedanken war eben dieser digitale Planungstisch. Und der sieht wirklich super schick aus. Und wir müssen aber jetzt, also und wir haben sie aufgebaut mit dem Use Case Straßenbauvorhaben im Hinterkopf. Na, was haben wir dort eigentlich gemacht und wie muss das hier aussehen? Aber wir denken, das lässt sich genauso gut anwenden für Quartiere oder auch meinetwegen für einzelne Grundstücke oder für Nachverdichtung im Bestand, wie auch immer.
Jetzt hatten wir ja vorher uns schon ganz kurz darüber unterhalten, als wir noch die Aufnahme noch nicht gestartet hatten, muss man allerdings dazu verraten, dass es bei Straßenbauvorhaben ja jetzt auch die Bestrebung gibt, auch auszuprobieren, ob man es auch ganz viel schneller schaffen kann. Also wir haben es auch schon Guerilla-Projekte genannt.
Eins es in der wurde, Art. Unser es Projekt wurde.
Genau, unser Projekt
wurde so benannt.
So aufregend kam es uns gar nicht vor. Wir haben da im Schillerkiez in Berlin-Neukölln auf dem Teilstück der Weisestraße ist man gerade dabei, eben da den Straßenraum so umzugestalten, dass mehr Wasser zu den Bäumen gelangt und tatsächlich auch einfach die Standortbedingungen für die schon vorhandenen und auch noch für die zukünftig zu pflanzenden Bäume sehr viel besser sind. Und da hatten wir mit dem Bezirksamt Neukölln einen Auftraggeber, der da sehr mutig vorangeschritten ist und sehr, sehr progressiv und dem erstmal ganz positiv gegenüberstand. Und wir konnten das jetzt tatsächlich innerhalb von ein paar Monaten planen und umsetzen, was sicherlich doch schon ungewöhnlich ist und auch dazu führte, dass jetzt schon die ersten Projekte angucken wollten, unter anderem auch ihre Kolleginnen und Kollegen von der Regenwasseragentur, weil da so schnell ein Projekt umgesetzt wurde. Und sie haben ja angedeutet, dass es in anderen Bezirken aber auch zum Teil jetzt losgeht, ne?
Ja.
Dass man da guckt, was kann man schneller umsetzen auf kleinerem Dienstweg. Das würde uns natürlich interessieren, was es da so gibt jetzt an neuen Vorhaben.
Ja, genau. Also erstmal finde ich super spannend zu beobachten, wie ähnliche Gedanken an verschiedenen Stellen gleichzeitig aufploppen. Also dass eben verschiedene Menschen zu den gleichen Rückschlüssen kommen. Dass wenn wir nur mit Neubau oder mit grundhafter Sanierungen die Anlässe sehen, um die Schwammstadt umzusetzen, wir viel zu langsam ins Doing kommen. Und diese Erkenntnis hat sich offensichtlich, ist an verschiedenen Stellen gereift. Und es gibt, also in Friedrichshain-Kreuzberg hat man auch beschlossen, dass eben eine bestimmte Anzahl an, ja, an Parkplätzen letzten Endes wegfallen. Aber mit der Idee, dass man aus diesen Parkplätzen Grünflächen schafft oder kleinere Grünanlagen schafft, die auch angeeignet werden können von den Stadtbewohnern, die auch bepflanzt werden können, wo es auch, denke ich, Patenschaften geben soll für die Pflege der Anlagen. Und letzten Endes sind das einfach Entsiegelungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen. Sie sind immer auch in der Nähe von Bäumen, die Standorte, sodass auch die Stadtbäume von dem Meer an Regenwasser, was auf dieser Fläche fällt, dann eben profitieren. Sie sind aber nicht, die Flächen sind nicht wasserwirtschaftlich optimiert. Also sie sind nicht dahingehend gestaltet, dass sie noch Regenwasser von anderen Flächen aufnehmen und eine Entwässerungsfunktion haben, sondern es ist eben eine Entsiegelungsmaßnahme, die zusammengedacht ist mit der Stadtvegetation oder mit den Stadtbäumen. Und in Mitte ist man dabei, auf eine ähnliche Weise vorzugehen und sucht auch nach Standorte, wo Regenwasserabflüsse im Straßenraum in der Nähe von Straßenbäumen stehen und die Parkplätze dann eben unmittelbar vor diesen Abläufen werden begrünt und ausgemoldet und zu, ja, sagen wir mal, Minimulden umgestaltet, die dann auch bepflanzt werden und die auch eine wasserwirtschaftliche Funktion einnehmen sollen. Allerdings ist man dort noch in der Entwicklung von diesen Lösungen und hat noch keine umgesetzt. Also das geht jetzt erst los. Aber auf eine sehr ähnliche Art und Weise gedacht dann wie in Neukölln, dass die Flächen vor den Bäumen eben anders gestaltet werden als, ja, Fahrradstellplätze oder wie auch immer, aber mit einer wasserdurchlässigen Oberfläche, sodass Wasser an die Wurzeln gelangen kann. Also letzten Endes in allen drei Bezirken auf eine sehr ähnliche Art und Weise gedacht.
Schön, ja, das ist doch, es macht doch auch Mut, dass auch in der Verwaltung da offensichtlich schnelle Versuche zu unternehmen und dann tatsächlich möglicherweise damit auch erfolgreiche Modelle zu schaffen, die man dann in größerem Maßstab umsetzen kann. Ne? Weil das sind ja alles tolle Ideen, die dann auf kleinen Flächen auch ganz, ganz nett erstmal sind. In Kreuzberg ist ja zum Beispiel am Lausitzer Platz auch sind einige Stellplätze ja entfallen und da gibt es dann auch gemeinschaftliche Beete. Jetzt, wenn man da so einmal über die Straße radelt, dann sind das ja unendlich viele Flächen. Also da haben wir wirklich noch ganz schön viel zu tun. Da müssen wir ja einfach gucken, dass es da auch, dass wir ein Rezept finden, wie das mit überschaubarem Aufwand geht, große Flächen zu entsiegeln und dem Wasserhaushalt wieder zur Verfügung zu stellen.
Was mir Mut macht, ist prinzipiell die Zusammenarbeit mit den Bezirken, denn ich sehe, dass die Mitarbeiter und auch die Führungspersonen in den Bezirken alle hochmotiviert sind. Das ist ja keine Ausnahme, sondern das sind sie alle. Aber die Bezirke werden chronisch vergessen, wenn es um die Ressourcenverteilung geht, ja, zum einen, und zum anderen haben die Bezirke auch wirklich große Schwierigkeiten, Personal zu rekrutieren, und möchte die Bezirke dazu ermutigen, dass sie auch mit dem Thema Schwammstadt eben versuchen zu rekrutieren. Denn ich denke, es würde dann schneller gehen. Mhm. Denn das ist das Thema, was die jungen Leute interessiert. Und ich möchte auch die jungen Menschen, die von den Universitäten kommen, ermutigen, in den Bezirken zu gehen. Denn ohne die Bezirke kommen wir nicht in die Umsetzung. Ne? Das sind wirklich die Schwammstadt-Umsetzer schlechthin. Sie brauchen wirklich Personal. Und sie haben Stellen, ne, die sie vergeben können, aber sie werden nicht besetzt mit den klassischen Berufsbildern. Und genau, da sehe ich wirklich die Notwendigkeit, dass man auch bei der Besetzung von Stellen vielleicht ein bisschen innovativer vorgeht, um die jungen Leute aus den Universitäten zu kriegen.
Also nicht mit den Formularen wirbt, sondern eher mit der Schwammstadt. Also wir merken es tatsächlich bei dem einen Projekt, was wir gerade erwähnt haben, dass es dadurch, dass wir so in Eile waren, hat das gar nicht die schönsten Grafiken. Also wir haben jetzt irgendwie im Nachhinein nochmal einen Lageplan geschoppt, und obwohl das eigentlich optisch dem entsprach, was sonst auch für Projekte haben, war da ein riesen Ansturm drauf und viele Nachfragen und wirklich immer nochmal so ein, ah, da haben wir mehr Infos und ah, ist aber toll, und dann wurde das geteilt und so. Also da kam eine Welle hoch, die uns total positiv gefreut hat. Sie hatten erwähnt, dass die Beete teilweise nachbarschaftlich dann gepflegt werden, weil ich war nämlich bei einem Beteiligungsworkshop, wo dann auch Vertreterin des Bezirks Kreuzberg-Friedrichshain da waren, und die meinten ja, entsiegeln total gerne, wir möchten irgendwie entsiegeln, und dann haben wir vielleicht Geld für die Baumaßnahme, aber die Pflege danach, die können wir nicht leisten. Wenn Sie Grünflächen sozusagen auch dafür plädieren, dass Flächen Grünflächen werden, denken Sie das dann auch mit? Also wie stehen Sie zu diesem Pflege durch nachbarschaftliche Vereine oder sozusagen Einzelpersonen?
Letzten Endes ist es nicht an mir, die Frage zu beantworten, also wie ich dazu stehe. Das ist gar nicht so relevant. Es ist eher die Frage, wie kriegt man das wirklich organisiert? Und Ich glaube, dass die Aufgabe dann zunächst bei den Bezirksämtern liegt und ich verstehe, dass sie vielleicht Respekt vor dieser Aufgabe haben, diese Maß an Beteiligung zu organisieren. Na, also vielleicht müssen wir das auch nochmal anders denken. Wenn ich aber über die Schwammstadt nachdenke, dann frage ich mich, wie wir die Pflege sonst in den Griff bekommen. Also das ist eine gewaltige Aufgabe und es wird noch nicht mitgedacht. Na, es werden Investitionsmittel zur Verfügung gestellt für die Bezirke, damit sie umsetzen. Aber die Bezirke bekommen so wenig Geld für die Pflege der Grünflächen. Also die Nachhaltigkeit dieser Flächen wird noch nicht adäquat mitgedacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das hinbekommen, ohne die Bürger zu beteiligen. Also das ist meine Überzeugung. Ich sehe aber, dass es eine große Aufgabe ist, das zu organisieren, also gut zu organisieren und auch nachhaltig zu organisieren. Wenn wir über Maßnahmen sprechen, die wirklich wasserwirtschaftliche Anlagen sind, wie Versickerungsmulden und dergleichen mehr, die im öffentlichen Straßenland stehen, dann sind die Berliner Wasserbetriebe für die Pflege zuständig und die Kosten werden auch dann fließen mit in den Niederschlagswassergebühr. Also das ist abgedeckt und das ist sichergestellt, aber Entsiegelung ist eben nicht sichergestellt und die Begrünung. Mhm. Und ich pflege solche Flächen nicht.
Das auch, das wusste ich nicht. Also ganz wichtige Entscheidung, sehr scharfe Entscheidung zwischen Flächenentwässerung, wo ja eigentlich man dann viel hat und aber das Wasser ein bisschen unbemerkt versickern kann und eine Anlage wie eine Mulde.
Ja, genau. Da ist der Betrieb eindeutig geregelt, bei wem sie liegt. Und die wasserwirtschaftlichen Anlagen werden von den Berliner Wasserbetrieben verantwortet und die sonstigen Grünflächen, Straßenbegleitgrün und auch natürlich die ausgewiesenen Grünflächen sind dann eben Aufgabe des Bezirkes.
Und da sind sicherlich verschiedene Aspekte, die dann mit reinspielen. Wir hatten das ja auch schon in früheren Folgen. Je mehr Flächen wir entsiegeln, und das wollen wir ja alle, desto mehr Flächen sind zu pflegen. Das genau. Ist einerseits, muss das mit einkalkuliert werden, dann müssen einfach Gelder auch verschoben werden. Ja? Und andererseits ist es aber vielleicht auch so, dass sich ein Stück weit eine neue Ästhetik ausbilden muss, dass man sich einfach daran gewöhnt, dass es Flächen gibt, die relativ pflegeextensiv sind. Die müssen deswegen ja nicht gammelig aussehen. Aber da gibt es halt nicht den berühmten englischen Rasen, der 12-mal im Jahr gemäht wird, sondern das sind Flächen, die weniger häufig gemäht werden, wo vielleicht sich auch eine Vegetation etabliert, von der man nicht von vornherein wusste, welches wird, sondern es ergibt sich so ein bisschen. Das sind vielleicht Flächen, die sind auch mal ein paar Wochen trocken, wenn es nicht regnet. Dann sind sie nass und werden wieder grün. Also ich glaube, dass wir uns da auch in unserer ästhetischen Wahrnehmung so ein bisschen umstellen werden. Und das ist ja auch was wir mitprägen können als Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen, da trotzdem eine gute Gestaltung zu realisieren.
Ich finde, wir sind schon mittendrin, ne, in diese Veränderung der Wahrnehmung einer Grünfläche und welcher Pflegezustand sie haben muss. Ne. Und ist man schnell beim Thema Artenvielfalt und aber auch Klimaresilienz und Trockenheitresistenz und wie gestaltet man eine Fläche, dass sie Biodiversität fördert und gleichzeitig pflegeextensiv ist und was hergibt. Und ich finde, dass zum Glück gibt es auch also fachkundige Menschen, also dazu zählt die Regenwasseragentur ganz bestimmt nicht. Es gibt fachkundige Leute, die unterwegs sind, also sei es die Landschaftsplaner oder die Landschaftsarchitekten oder eben andere Initiativen in Berlin, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Und das spielt dann eben zusammen. Das geht dann, irgendwann fließt das dann hoffentlich zusammen. Und selbst in den Mulden der Berliner Wasserbetriebe wird derzeit viel geforscht zu unterschiedlichen, Pflanzkonzepte und pflegeextensive Pflanzkonzepte jenseits der Rasenmulde, die man mehrheitlich noch sieht, wenn man so Schwammstadtquartiere anguckt. Mhm. Na, das ist hoffentlich nicht die Lösung der Zukunft.
Ja, da hatten wir auch Norbert Kühn im Podcast, der uns davon berichtet hat, dass die TU da forscht. Und das ist ja auch ganz interessant. Das sind ja dann, die Mulden sind ja dann per Definition technische Bauwerke der Berliner Wasserbetriebe. Das heißt,
so ist das.
Die Wasserbetriebe sind dann auch durchaus bereit, da Dinge auszuprobieren.
Auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall. Und ich meine, die Berliner Wasserbetriebe sind doch ein sehr großes Unternehmen. Und da wird man sicherlich auch auf Menschen treffen, die sagen, was, wir sind offen für solche Pflegekonzepte, das wusste ich nicht. Nein, aber am Ende des Tages gibt es einen sehr großen Willen bei den Berliner Wasserbetrieben, Vorstandsebene bis runter, mittlere Leitungsebene und auch auf Fachebene. Sie sprechen natürlich noch nicht alle aus einem Munde, das ist auch ein Prozess des Wandels, aber es ist zusammen mit den Berliner Wasserbetrieben wirklich sehr viel möglich.
Mhm. Das ist ja auch nicht nur so, dass man Mulden jetzt anders bepflanzt, sondern wir hatten es ja vorhin schon mal von der Multikodierung. Da wird es ja noch komplizierter. Dann ist ja eine Mulde, die als Mulde definiert ist, möglicherweise parallel auch noch als Spielplatz definiert oder als öffentliche Grünfläche. Und das ist natürlich verwaltungstechnisch sehr aufregend. Mhm. In der Realität denkt man sich ja, mein Gott, wenn es regnet, ist der Spielplatz halt mal überschwemmt. Dann kann man da halt nicht spielen oder nur in Gummistiefeln. Das kann ja auch ganz interessant sein. Ist doch eigentlich erstmal total vorstellbar, ne? Aber da ist natürlich alles, was dahinter an Verwaltung und an Flächenzuschreibungen steht, schon ganz schön aufregend.
Also ich will es nicht unnötig kompliziert machen, aber es ist tatsächlich noch komplizierter, als wir es derzeit besprechen, denn wasserwirtschaftliche Anlagen, die von den Berliner Wasserbetrieben betrieben werden, werden ausgelegt für normale Regenereignisse, ne, für ein 5-jähriges Regenereignis oder vielleicht für ein 10-jähriges Regenereignis, wenn das eine Unterführung ist. Extremereignisse und Überflutungsvorsorge oder Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge sind wiederum nicht im Verantwortungsbereich der Berliner Wasserbetriebe. Und oft sind es zum Beispiel also Überflutungsbereiche, die zusammengedacht werden mit Spielplätze. Und dann sind andere Akteure mit im Spiel, also die Bezirke oder das Land. Und im Prinzip ist man auch noch in Berlin dabei, überhaupt zu sortieren, wer für Starkregen zuständig ist und wie sich diese Aufgabe verteilt auf die Köpfe. Aber ein typisches Thema, was wir haben in der Multikodierung, ist, kann man einen Baumstandort und eine Versickerungsmulde zusammendenken? Und das, was vielleicht für auf den ersten Blick oder für Laien als eine Win-Win-Situation par excellence verstanden werden kann, ist es nicht. Ne? Die Menschen, die für Bäume zuständig sind, haben oftmals sehr große Angst davor, dass ihr Baumscheibe, die sowieso so zugesetzt wird in der Stadt, wo die Bäume so wenig Platz bekommen, wo sie kaum Wurzelraum haben und so weiter. Und jetzt sollen diese Standorte auch noch verdrecktes Regenwasser aufnehmen, was dann ewig dasteht und zum Wurzelabsterben führt und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich sehr große Vorbehalte gegenüber diese gemischte Lösung. Und da muss man wirklich sehr viel Aufklärung einerseits betreiben, aber auch genau hinhören und verstehen, was ist gut für den Baum und für das Baum und was ist nicht gut für das Baum und dann eben Dinge, die nicht gut sind, auch nicht so realisieren. Und das kann man, diese Lösung kann man halt nicht überall umsetzen. Dort, wo zum Beispiel Streusalz verwendet wird, da kann man das Wasser eben nicht zur Baumscheibe hinleiten. Das funktioniert nicht. Oder wo die Verschmutzung stärker ist, dass man eben solchen Mulden nicht zusammendenkt mit Baumstandorte, verstehe ich, dass da die Baumverantwortlichen ja Probleme damit haben, weil sie sehen, dass die Bäume sowieso einen so schlechten Stand haben in der Stadt. Also da muss man auch mit Fingerspitzengefühl vorangehen und gucken, wo solchen multikodierten Lösungen wirklich gut sind und wo sie vielleicht nicht so clever sind.
Also ich denke, das ist sowieso immer ein guter Weg, möglichst genau rauszufinden, woher die Bedenken von Mitplanenden, Mitentscheidenden rühren, wo die Angst liegt. Manchmal ist es ja auch einfach ein Missverständnis oder es sind noch nicht alle Informationen da. Ne? Also so eine Mulde ist ja unter Umständen ein trockenerer Standort, weil man den Boden so gewählt hat, dass das Wasser gut versickert, als irgendeine ebene Fläche. Von daher ist jetzt die Gefahr, dass da eine Baumwurzel abstirbt,
sehr, sehr gering.
Nicht ganz so hoch. Wir haben jetzt bei den EntwerferInnen-Tagen des BDLA einen ganz interessanten Vortrag gehört von zwei österreichischen Landschaftsarchitekten, die Schwammstadt ganz klar nur auf Bäume fokussiert betrachten. Also es scheint in Österreich so zu sein, so wurde es uns zumindest da beigebracht. Das ist, also denen geht es jedenfalls darum, dass da wirklich das Regenwasser massiv zu den Bäumen geleitet wird und dass die Bäume möglichst viel Wurzelraum haben. Und zwar nicht einfach nur größere Baumscheiben, sondern möglichst unter der ganzen Straße durch mit neuen Arten von Tragschichten, die auch so luftdurchlässig sind, dass die Wurzeln dahin wollen, ja, weil dann doch die Luft noch wichtiger ist als das Wasser für die Baumwurzeln. Das war ein ganz spannender Vortrag. Das ging mir jetzt nur gerade durch den Kopf, weil die Kollegen haben gesagt, dass das Streusalz ihnen eigentlich keine Angst macht, weil sie sagen, dass das am allerschnellsten auch wieder ausgespült wird aus dem Wurzelbereich. Also vielleicht ist das auch gar nicht
genau,
so schlimm.
Wenn schnell Wasser nachkommt.
Ja,
ne?
Klar.
Sie hatten, glaube ich, das Beispiel aus Schweden, wo generell auch die Dachentwässerung dann über die Straßen läuft. Und da ist es dann nicht so schlimm, weil dann kommt einfach die Nachspülung und dann verdünnt sich das.
Also diese Lösungen in Österreich verfolge ich auch und ich erlebe die Schwammstadt-Konzeptionen aus Österreich auch oft so, dass der Baum im Mittelpunkt steht. Und auch diese Lösung, dass die Wurzelraum unter den Straßen ausgedehnt wird und im Prinzip unter allen versiegelten Flächen ausgedehnt wird und dass man dann schaut, wie man Wasser gezielt hinleiten kann, finde ich sehr spannend. Aber die Realität ist, es gibt Standorte in Berlin, wo eben das Wasser von Straßen zu den Bäumen geleitet wird, wo mit Tausalz gearbeitet wird und die Bäume weisen eben auch Schäden
man sieht
auch.
Es.
Ja, okay. Genau. Also ich glaube, dass man sich mit diesen Fragen noch auseinandersetzen muss und in Österreich ist man weiter fachlich. Auch in der Verständigung und auch in dem Zusammendenken der Lösungen. Und ich habe schon öfters angeregt, dass wir die Österreicher jetzt nach Berlin holen, um ihre Lösungen vorzustellen und auch eben öfters vorzustellen, denn sie sind gelegentlich da und stellen das vor, aber es erreicht eben noch nicht ein großes Publikum. Und daher kommen diese Lösungen noch nicht so richtig in die Diskussion. So, wir sind noch weit davon entfernt, solche Lösungen auch gerade mit Blick auf den Wurzelraum in Berlin zu haben.
Ja, aber das ist bei vielen Dingen. Man muss einfach oft genug darüber reden und oft genug die Fortbildungen anbieten und die Informationen teilen.
Das notiere ich mir jetzt gleich.
Genau,
für unsere
also
nächste
wir freuen uns, wenn Sie die Österreicher einladen.
Genau.
Dann buchen wir ein paar Plätze. Sofort, die haben natürlich auch ganz verrückte Sachen gemacht, muss man sagen. Die leiten ja auch Wasser von privaten Flächen in diese Standorte ein. Das ist natürlich was auch schon wieder höchst schwierig ist. Wir haben das letzte Woche haben wir uns beworben um ein Projekt in einem Berliner Bezirk. Es ist noch nicht entschieden, die Bewerbung, von daher sage ich das jetzt nicht genauer, was es ist, aber da ging es eben auch unter anderem um den Umgang mit Regenwasser und da haben wir gesagt, wir würden es wirklich sehr begrüßen, wenn wir eine Lösung finden würden, wie man unter Umständen auch privates Regenwasser in die öffentlichen Flächen einleiten kann. Also es hat zu aufgeregtem Nicken geführt, würde ich mal sagen. Wurde schon verstanden, dass das an sich sinnvoll ist, aber es wurde auch schon als sehr brenzlig betrachtet, wie man da Verwaltungsvereinbarungen treffen kann und dass das private Wasser dann dauerhaft auf die öffentliche Fläche fließt und so weiter. Also das erscheint auch erstmal ganz schön aufregend, aber ist natürlich eigentlich was man unbedingt weiterverfolgen sollte, das ganzheitlich zu denken und bei Wasser, was fließt, nicht an der Grundstücksgrenze aufzuhören, ne, sondern wirklich über ganze Gebiete nachzudenken.
Tatsächlich,
aber da kommen wir auch noch
ja,
hin.
Aber tatsächlich ist das Thema riesig, ne, in Berlin. Das ist ja, es gibt so viele Projekte, wo man versucht, solchen, wir nennen sie grundstücksübergreifende Lösungen hinzubekommen. Und also das war auch so eine dieser Themen, die so durch die Stadt waberte und an vielen Stellen aufploppte, eigentlich schon vor Corona. Und dann wollten wir einen Workshop zum Thema machen und da war auch die Zuspruch sehr groß. Dann kam Corona und dann fiel sie ins Wasser. Und in diesem Jahr hat dann die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt eine Studie dazu beauftragt, eben zu den rechtlichen, technischen, organisatorischen Rahmenbedingungen für grundstücksübergreifenden Lösungen mit dem Ziel, dass man am Ende auch unterschiedliche Vereinbarungsmuster hat für verschiedenartige Projekte. Denn man kann die Konstellationen auch unterschiedlich denken, öffentlich-privat, öffentlich-öffentlich, privat-privat. Und es gibt auch schon erste Realisierungsbeispiele, sagen wir mal zwischen öffentlich-öffentlicher Akteure, also wo Regenwasser von den öffentlichen Straßen in öffentlichen Grünflächen geleitet wird und dort bewirtschaftet wird. Auch das bedarf einer besonderen Verwaltungsvereinbarung. Es gibt aber auch privat-privat, eben in Lichtenberg, die evangelische Friedhofsverwaltung zusammen mit privaten Akteuren. Sie leiten ihr ganzes Regenwasser in die Grünfläche des Friedhofs ab, wo es dann eben in eine sehr, sehr große Zisterne gespeichert wird für die Bewässerung des Friedhofs. Und die haben auch eine Vereinbarung abgeschlossen. Und jetzt kommen immer mehr solche grundstücksübergreifenden Lösungen. Und wenn ich denke, dass auf Grundlage von den Ergebnissen dieser Studie, dass es bald einfacher sein wird. Das heißt nicht, dass es immer möglich sein wird, aber einfacher sein wird, solchen Projekten umzusetzen. Und genau.
Ja, apropos Definitionswirrwarr, einen Gedanken wollte ich natürlich vorhin hatte mit dieser Unterscheidung irgendwie Mulde und Fläche. Und auch natürlich kann man eine neue Ästhetik entwickeln für irgendwie trockenheitsresistente Pflanzungen, die irgendwie mal eine Woche, sag ich mal, nicht so schön oder anders aussehen als davor. Trotzdem fände ich es fast schön, wenn es eine neue Kategorie gibt von einer Grünfläche, die nicht nur einfach grün ist, sondern größer gedacht wird. Also die einen Flickenteppich bildet, die entweder Hitzeinseln mindern kann und dadurch Mehrwert oder eine technische Erklärung bekommt oder ein Habitatkorridor eine Lücke füllt von oder Starkregenereignisse abmindert oder was auch immer, um dann mal so ein Empowerment von mini kleinen Grünflächen, die wir schaffen, auch zu bekommen. Und wenn da Deutschland für eine Definition braucht, dann könnte man ja die vielleicht irgendwie auch etablieren. Aber das ist so ein bisschen die Überlegung, ne? Weil sonst wird das ein bisschen beliebäugelt und dann kann man Nachbarschaftsbeet machen und die Zeit haben, die können dann ihre Paprika züchten und so. Aber eigentlich ist es so ein wichtiger Baustein, der irgendwo ja auch wieder Geld spart. Also wenn man denkt an Klimawandelanpassungen, Hitzetote, riesige Bauwerke gegen Starkregenwasserereignisse, könnte man ja irgendwie auch im Kleinen lösen. Sieht dann nicht so spektakulär aus, aber bewirkt auch was.
Das heißt, du lobst jetzt einen Wettbewerb aus für das, die richtige Definition und einen tollen, ja, tollen Begriff
also
dafür.
Unter 30 Zeichen darf es, glaube ich, nicht sein, sonst wird es im Deutschen dann nicht,
nicht ernst Eigentlich genommen. Eigentlich ist das doch die Schwammstadt. Weil ja. Es, ja. Ja, ich frag mich, brauchen wir einen neuen Begriff oder müssen wir einen Begriff, den es gibt, mit einem stärkeren Bild hinterlegen? Denn wenn wir über die Schwammstadt reden, reden wir eben nicht nur über Regenwassermanagement. Das meinte ich vorhin und ich habe es vielleicht nicht deutlich gesagt. Wenn wir Regenwasser in der Stadt verwenden, dann wollen wir damit einen Mehrwert stiften. Und entweder geht es um das Thema Biodiversität oder es geht um das Thema Hitze oder es geht darum, Überflutungsrisiken zu minimieren oder es geht darum, mit Wasser zu gestalten und es erlebbar zu machen. Also es geht immer um diese Mehrwerte. Und das heißt, dass man auch immer die Ziele, die man in unterschiedlichen Bereichen so abstecken möchte, hier möchte ich eben für meinen Hitzebereich finden oder wie auch immer, die muss man projektspezifisch immer definieren. Und dieser Schritt wird oft umgangen, zumindest in Bezug auf Regenwassermanagement. Also sie wird gemacht, aber die Verbindung zum Thema Regenwasser wird nicht unbedingt automatisch gedacht. Und wir finden, dass diese Verbindung immer gedacht werden muss, dass das eben die Schwammstadt ist. Das ist das, was die Schwammstadt ausmacht, dass man das Regenwasser speichert, dass man es dann hat für andere Zwecke. Aber diese Flächen muss man, es geht nicht nur um das Thema Regenwassermanagement, sondern welche sonstige Nutzungen haben diese Flächen? Und dann muss man das eben mit den Frischluftkorridoren denken, mit den Grünschneisen, mit den Bewegungskorridoren, die es so in der Stadt gibt. Das muss zusammengedacht werden. Also eigentlich Regenwasser muss Teil dieser übergeordneten Planung sein.
Also verstehe ich das richtig, dass man dann tatsächlich überlegt, ich habe jetzt eine Fläche, die soll eine bestimmte Nutzung bekommen oder hat sie schon. Welchen Mehrwert kann das Regenwasser genau an der Stelle auch bringen?
Ja, oder wenn es andere Ziele gibt für diese Fläche, wie kann man das zusammen mit dem Bedarf denken, Regenwasser dort auch unterzubringen? Also kommt von beiden Seiten, dieser Flächenbedarf. Und manchmal kann Regenwasser auch tatsächlich einen zusätzlichen Nutzen stiften in Richtung andere Ziele. Manchmal muss man die Ziele einfach möglichst gut und intelligent zusammendenken. Ne? Aber das ist das, was wir versuchen in der Planung zu verankern. Und daher weiß ich nicht, ob man jetzt wirklich ein neuer Begriff an der
Vielleicht
Stelle braucht.
Vielleicht heißt es wirklich Schwammstadt.
Oder ich dachte mir gerade, dann wäre es, man schafft eine Pore. Also für mich ist ein Schwamm ja dann fast eher unterirdisch, also was aufsaugen kann, aber es muss ja auch irgendwo reinfließen können. Und wenn wir momentan überall versiegelt sind, dann kann ja irgendwie, also ich finde es schon, weil Schwammstadt ist so groß, dass sich vielleicht nicht jeder alles, was Sie gerade erzählt haben, darunter vorstellen kann oder wird.
Aber gibt es einen Begriff, der das dann abdeckt? Wir ringen damit. Wir wollten auch den Begriff Schwammstadt gar nicht verwenden zu Beginn. Aber die Presse liebt sie und stürzt sich auf diesen Begriff. Und irgendwann haben wir den Kampf aufgegeben und dann haben gesagt, dann umarmen wir den Begriff Schwammstadt und wir versuchen, sie mit Leben zu füllen. Und das, was Sie beschreiben, ist das, was wir versuchen zu vermarkten sozusagen. Und für mich ist die Schwammstadt eben nicht nur unterirdisch, sondern es sind alle Flächen in der Stadt, die so gedacht sind, so gestaltet sind, dass sie eben wassersensibel sind, dass sie Wasser speichern und Wasser zurückhalten, Wasser wieder abgeben können, also Dachbegrünungen, Fassaden, Zisternen und auch einfach natürlich der natürliche Boden. All das ist für mich Schwammstadt. Und das ist oberirdisch, das ist unterirdisch und es ist vor allen Dingen so gedacht, dass diese verschiedenen Ziele eben mitgedacht werden, die wir gerade besprochen haben. Und dieses Bild zu verkaufen, okay, wenn es nicht die Schwammstadt ist, wenn es ein noch besseres Begriff gibt, dann gerne, aber
ja, genau. Ich werde das mal nutzen. Wir haben ja einige Zuhörende und auch bei Instagram einige, kann man bei beiden Plattformen Umfragen machen. Das machen sozusagen Öffentlichkeitsarbeit, machen sie ja auch ganz viel. Ich mache das ja hier auch sehr gerne. Würde ich tatsächlich mal fragen, ob sozusagen der Schwammstadtbegriff da der passende ist oder ob es irgendwie noch einen zweiten braucht.
Vielleicht kommt die Schwammstadt noch eine bessere Erzählung braucht. Ne?
Ich finde, es ist so ein bisschen verwandt zu einer Frage, die wir uns letztens im Team gestellt haben. Da hatten wir nämlich ursprünglich im Gespräch zwischen den Projektleiterinnen und Projektleitern gedacht, dass wir alle dieselbe Priorisierung haben, wenn wir mit Regenwasser planen, was das Wichtigste ist. Und dann sind wir aber, obwohl wir hier nur zu sechst am Tisch standen, so ziemlich schnell in so eine Diskussion reingeraten, Wenn ich mir jetzt aussuchen kann, was ich an einem Standort mache, also möchte ich das Wasser versickern oder möchte ich lieber darauf achten, dass es möglichst verdunstet und gar nicht so schnell versickert, oder möchte ich es irgendwie nutzen und zwischenspeichern und später für die Bewässerung verwenden, da waren wir uns überhaupt nicht einig, was denn dann jetzt eigentlich das Allerbeste ist. Also gibt es so eine Art Kaskade des Umgangs mit Regenwasser, was mache ich, wenn ich die Wahl habe, was ist dann das Allerwichtigste, was ich tun soll?
Wir sagen nein. Ich weiß nicht, ob wir damit alleine sind. Ich denke nicht. Ich denke nicht, dass es diese Kaskade gibt. Und ich denke, dass auch die Realität des Bauens uns zwingt, anders zu denken. Denn man muss immer schauen, was kann man überhaupt vor Ort umsetzen. Es gibt Gebiete, da kann man nicht versickern, weil es Altlasten gibt oder weil die Durchlässigkeit des Bodens es nicht hergibt. Oder eben so schlecht ist, dass man gigantische Flächen bräuchte für die Versickerung. Es gibt Gebiete, wo das Grundwasser sehr hoch ansteht, wo es nicht sinnvoll ist zu versickern. Es gibt Gebiete, wo die, ja sagen wir mal, der Wert des Bodens so hoch ist, dass die Investoren vielleicht nicht bereit sind, so viel Fläche herzugeben. Und daher, glaube ich, muss man immer schauen, sozusagen, wenn man die Bauziele oder die Entwicklungsziele vor Augen hat, was ist dann am geschicktesten? Man hat auf der einen Seite die Entwicklungsziele und auf der anderen Seite hat man die Machbarkeiten. Gut lassen sich bestimmte Maßnahmen umsetzen vor Ort, Blick auf die vorhandenen, sagen wir mal, Gegebenheiten. Dann erst kann man sagen, was am besten ist. Was klar ist, ist, dass Versickerung oftmals die günstige Lösung ist, wenn man Fläche hat. Wenn man aber keine Fläche hat, dann ist Versickerung auch nicht günstig, ne? Weil dann gibt man eben eine Fläche auf, die man sonst bebauen würde und vermieten würde oder nutzen würde, wie auch immer. Und daher, selbst das ist, trifft nicht immer zu. Oder wenn man den Boden austauschen muss, dann ist das auch schnell sehr teuer. Und am Ende des Tages stellt man fest, dass je nachdem, wie die Situation vor Ort ist, sind die Maßnahmen ja gleich teuer. Am teuersten ist es fast immer, Regenwasser unterirdisch zu speichern und abzuleiten. Na, das ist am teuersten. Das heißt, alle Maßnahmen irgendwo an der Oberfläche sind in der Regel günstiger.
Und wir hatten jetzt bisher auch das Verständnis, dass genau sowas aber auch am wenigsten gut ist, sagen, wenn man den Platz hat, dann würde man ja doch immer versuchen, das Wasser auf möglichst großer Fläche zu versickern und das möglichst lange vielleicht noch an der Oberfläche zu lassen oder zumindest dann eine große Fläche in Anspruch zu nehmen und eben auch Verdunstung zu stärken und Pflanzen das Wasser zugutekommen zu lassen und es nicht direkt unter die Erde zu schicken und dann soll es da verschwinden.
Ja, und wir ringen aber immer mit der Frage, was ist der beste Speicher? Ist es der Betonspeicher? Mhm. Oder der auch natürlich ressourcenintensiv ist, oder ist es einfach der Boden, der natürlich erhebliche Menge Wasser speichert für die Vegetation auf natürliche Art und Weise. Es ist ja nicht alles gleich im Grundwasser, sondern naja, eigentlich kommt viel gar nicht im Grundwasser an, sondern bleibt eben im Oberboden haften und steht dann für die Bäume zur Verfügung. Aber ich glaube, es ist auch da eine Mischung. Und die Frage ist, wo macht es Sinn, wirklich die Speicher zu bauen und die Ressourcen zu investieren? Und wie viel Wasser will man wirklich vorrätig haben, um die Bäume dann in den Trockenphasen dann oder über die Trockenphasen zu retten? Und wie viel ist das, was wir brauchen? Und wie viel will man einfach im Boden haben? Und ich denke, es wird beides sein. Und wir sind im Gespräch da mit den Grünverantwortlichen bei der Senatsverwaltung und auch in den Bezirksämtern, um zu gucken, wie eigentlich die Bewässerungsstrategie für Berlin langfristig aussieht. Und mit Bewässerung meine ich aber nicht nur diese aktive Form, ich gehe mit einem Schlauch hin und bewässere, sondern auch die passive Form.
Wie lenke ich es?
Ja, genau. Mhm. Mehr Wasser im Boden bringen. Und wie denken wir das jetzt zusammen und strategisch? Mhm. Das ist eine sehr spannende Aufgabe. Also es treibt uns auch oft um. Und ich glaube, es gibt aber keinen Weg dran vorbei, dass man wirklich bei jedem Bauvorhaben genau guckt, was soll hier geleistet werden? Was muss dieses Grundstück leisten? Welche Wünsche gibt es? Auch übergeordnete Planungsziele des Landes anschaut. Befinden wir uns in einem Überflutungsrisikogebiet? Sind wir in eine Frischluftschneise? Sind wir an einer der großen grünen Wege? Was muss hier geleistet werden? Gibt es vielleicht eine Unterversorgung an öffentliche Grünflächen? Und all das spielt damit rein, wenn man dann auch überlegt, okay, wie bewirtschaften wir dann auch noch das Regenwasser. Mhm. Ja.
Jetzt werden ja die Gelder langsam knapp, auch für Klimaschutz und Klimaanpassung. Es muss gespart werden. Der Haushalt steht irgendwie immer noch nicht. Der Bundeshaushalt in Berlin
Sondervermögen ist gekippt. Wurden,
ja, genau, zahlreiche Projekte auch gestoppt, die auch im weiteren Sinne was mit Klimaanpassung zu tun haben. Ist das für die Regenwasseragentur ein Problem? Sind Sie davon betroffen?
Wir nicht, nein. Ich meine, der Haushalt ist noch nicht verabschiedet. Ne? Auch unser Haushalt muss noch verabschiedet werden, aber die, die Vorzeichen sind positiv. Ja. Und ich will auch jetzt auf Holz klopfen. Genau. Nein, also wir erfahren auch gerade in der Politik Unterstützung durch alle Parteien. Einfach eine erstaunliche Entwicklung ist, finde ich. Aber eigentlich seit Anbeginn, seitdem es uns gibt. Und auch jetzt in den Haushaltsverhandlungen hat die Politik sich dafür stark gemacht, dass wir eben nicht beschnitten werden, sondern dass wir wachsen dürfen. Und ich hoffe, dass das auch so kommt.
Mhm. Super. Und gibt es denn aber auch, weil wir jetzt schon gerade bei Wünschen sind, gibt es denn was Sie sich von den Planern und Planerinnen wünschen würden? Was könnten wir anders oder mehr machen oder können wir noch viel mutiger sein oder viel penetranter gegen irgendwelchen Entscheidungsträgern? Gibt es was?
Also ich glaube, was wir sehen, ist, dass die Planer, die Landschaftsplaner im Speziellen, bilden die Klammer bei den Bauvorhaben. Und erst recht für das Thema Schwammstadt. Das sind die einzigen, die wirklich ein komplettes Grundstück in der Regel im Augenschein nehmen können und gucken, wie man ein Gesamtkonzept für ein Quartier oder auch ein Grundstück entwickeln kann. Und das ist das, was es braucht. Es braucht immer das Gesamtkonzept und es braucht auch diese Auseinandersetzung mit den Entwicklungsszenen. Das kann eigentlich, wenn man auf Quartiersebene denkt, dann ist das die Stadtentwicklung, die sowas macht. Und auf Ebene von Bauvorhaben sind es immer die Stadtplaner. Und daher, das wünsche ich mir, dass sie noch viel offensiver in die Planung hineintragen, dass man das Thema Regenwassermanagement auch mit den sonstigen Entwicklungszielen zusammendenken kann und muss. Ne? Das ist das, was ich mir wünsche. Dann wünsche ich mir auch von Planern, dass man sich mehr Gedanken darüber macht, wie man das Ganze auch vielleicht protestiert bitte, wenn das jetzt nicht leistbar ist, aber dass man
das Wünschen darf man sich erstmal ganz viel.
Das genau, dass man die Mehrwerte auch vielleicht finanziell ausdrückt. Und da denke ich an solchen Instrumente wie zum Beispiel die in den Umweltberichten wird immer letzten Endes der Eingriff bilanziert. Mhm. Und wenn man von Anbeginn sozusagen sein Regenwassermanagement auch so plant, dass man den Eingriff minimiert, dann bedeutet das am Ende, dass man wirklich Geld spart. Ne? Und dass man das aber bewusst tut. Das ist auch eine dieser Dinge, wo ich denke, das muss man von Anfang an im Blick haben. Was bringt mir nachher bei der Eingriffsbilanzierung die meisten Punkte? Und wenn man dann durchschaut und sieht, ja, auch selbst Gründächer werden heute differenziert dargestellt oder auch Grünanlagen, die für eine Regenwasserbewirtschaftung genutzt werden, werden positiv bewertet. All das kann positiv in die Planung hineinfließen, aber es muss eben von Anbeginn gemacht werden. Und das habe ich selten bisher erlebt, dass das bewusst getan wurde. Und da, wo es getan wurde, hat man aber sehr, sehr viel Geld nachher beim Kompensationsbedarf eingespart.
Toll, aber das ist doch auch eine Ermächtigung unseres Berufsstandes, der LandschaftsarchitektInnen und PlanerInnen. Das finde ich ganz schön, auch so zum Schluss unseres Gesprächs nochmal zu sehen, dass wir da vielleicht auch aus dieser Nische, wir machen die Flächen, die außerhalb der Gebäude noch übrig bleiben, schön grün, doch jetzt wirklich in eine ganz andere Richtung geht, dass man sagt, wir sind diejenigen, die dieses ganze Grundstück ganzheitlich betrachten können im Hinblick auf ganz viele Aspekte, aber unter anderem eben auch den guten Umgang mit Regenwasser. Und das ist doch toll, dass wir da fachlich dazu in der Lage sind, da so dran mitzuwirken.
Ja, und dann auch, also weil es so wahnsinnig komplex ist, ne? Wenn ich jetzt gerade, wenn man von Anfang bis Ende das vordenkt und bilanziert noch, dann wünsche ich mir wirklich diesen digitalen Tisch, wo ich dann
irgendwie… Ja, also noch sitzen wir hier an so einem Holztisch.
Zusammen, oder?
Du darfst dir ja auch was wünschen, Luisa. Ich wünsche dir also den digitalen Tisch hier in unserem Raum.
Was wünschen die Planer von der Regenwasseragentur?
Ich glaube, wir haben schon ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe es ja ganz am Beginn unseres Gesprächs schon mal angesprochen, dass wir eben bei einem Projekt, wo es so ein bisschen knifflig war, das war auch wirklich nur eine kleine Geschichte, aber nichtsdestotrotz war das ganz toll, dass wir da das Know-how, aber auch so das Standing gegenüber den Behörden in Anspruch nehmen konnten. Da hat uns die Regenwasseragentur sehr weitergeholfen, dann zum Schluss mit der Genehmigungsbehörde, mit der es so ein bisschen schwierig war, eine gute Lösung zu finden. Also das war ein gutes Beispiel dafür, dass wir da fachlich in so einem ganz konkreten Fall zu Ihnen kommen konnten. Toll ist aber tatsächlich auch die Berliner Regenreihe. Da sind auch immer viele von unseren Kolleginnen und Kollegen mit dabei, weil das eben auf fachlich ganz hohem Niveau darum geht, wie man mit Regenwasser umgeht. Und das hat man jetzt bei vielen anderen Fortbildungen nicht. Da sitzen wir dann eher und denken, ja gut, das wissen wir ja schon. wir brauchen es schon ein bisschen spezieller.
Also ich hatte Projekte, wo es dann vielleicht knifflig war, aber irgendwie ist es noch nicht so verankert, dass es sie gibt als Unterstützer. Weil es ist dann schwer zu greifen, ja, wo dann, wann komme ich am besten hin? Komme ich schon bei der LP2 oder versuche es erstmal alleine? Und wenn dann irgendwie in der LP4 alle schon so ein bisschen verkantet sind, ich glaube, das muss ich einspielen. Mhm. Irgendwie auch so die Rollen der jeweiligen Akteure.
Aber das können wir vielleicht ja wirklich als Wunsch formulieren, weil wir sind ja auch so, dass man uns Dinge manchmal öfter sagen muss, ne? Weil wir da so in unserem Wahn mit allen To-Dos gefangen sind. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass die Regenwasseragentur eher auch mal in den Newslettern tatsächlich aktiv fragt, habt ihr was gerade anfängt? Denkt mal daran, wir können euch auch von Anfang an helfen. Mhm. Hier ist unser Tisch. Ne, habt ihr irgendwas, was in der Pipeline ist? Weil es ist so, oft kommt man dann auf den Gedanken erst, wenn es verkantet ist. Aber eigentlich ist es ja total spannend, von Anfang an auch die Dinge gemeinschaftlich zu betrachten.
Ja, also wir haben bei uns zum Thema eine neue Kollegin, die Landschaftsplanerin ist, die auch viele Jahre Erfahrung hat in Berlin, aus einer der Berliner Büros kommt. Und sie kam zu uns und sie sagte, also meine Kollegen haben die Regenwasseragentur nicht ausreichend auf dem Schirm. Mhm. Und sie will das ändern.
Sehr gut.
Na, können wir gespannt sein.
Dann sind wir sehr gespannt.
Klopft dann immer an und sagt, na, Sie haben doch bestimmt ein Projekt, wo wir schon raus damit.
Super. Na dann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Nicke.
Ja, danke.
Sehr gerne, auch von meiner Seite. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja,
vielen Dank.
Total.
Das war die Folge mit Frau Nicke. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Teilt die Folge gerne mit all denjenigen, die sich für Klimaschutz und nachhaltigen Umgang mit Regenwasser interessieren. Anmerkungen könnt ihr wie immer an media@hochc.de schicken.
In 4 Wochen haben wir dann die nächste spannende Folge für euch. Zu Gast ist Luisa Richter. Sie ist eine junge Landschaftsarchitektin, die noch im Studium ist und dabei aber ganz viel Engagement zeigt. Sie ist in der Bundesfachschaft engagiert, ist dort Ratsmitglied. Sie ist Mitglied bei Nextra Plus und veröffentlicht Artikel zum Beispiel für das Deutsche Architektenblatt oder die Garten und Landschaft. Mit ihr geben wir der jungen Generation eine Stimme und es freut sehr, dass das geklappt hat. Und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.